Folge spreche ich mit Benjamin Eisenberg, Dr. Eisenberg, um genau zu sein. Der Bottroper Kabarettist steht seit fast 30 Jahren auf der Bühne, hat zahllose Preise ergattert und präsentiert in unterschiedlichen Formaten seinen Niveauhumor. Und dass er diesen Humor bereits wissenschaftlich seziert hat, schadet, Gott sei Dank, nun wirklich nicht.
Hi Benjamin, schön, dass du da bist. Ich freue mich immer über jeden neuen Gast. Und jedes Mal freue ich mich besonders. Und das heutige Treffen ist ja eins, das auch auf so einer kleinen Geschichte beruht. Denn wir kennen uns ja jetzt schon seit einigen Jahren. Und dann verlieren wir uns aus den Augen und dann sehen wir uns wieder. Und jetzt sitzen wir uns gegenüber und schauen mal, was dieser Tag, was dieser Podcast so bringt.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und auch hallo.
Sehr gerne. Zu Beginn unseres Podcasts gibt es immer die 10 Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Ich frage dich was und du darfst dich für eine Antwort entscheiden. Du hättest vielleicht einen Joker nach dem Motto, ich weiß es nicht, A und B, aber tendenziell ist es halt die Überlegung, sich für eins zu entscheiden. Fangen wir mal an.
Okay.
Und auf die Art und Weise lernen wir dich natürlich auch schon direkt ein bisschen kennen. Eine Woche Balkon in Bottrop oder eine Woche Sightseeing in Berlin?
Balkon in Bottrop.
Natürlich. Kabarett oder Comedy?
Kabarett.
Klassische deutsche Literatur oder moderne Popkultur?
Klassische deutsche Literatur.
Wir schauen mal und gehen gleich nochmal drauf ein. Fleischverzicht oder Fleischgenuss?
Genuss.
Stell dir vor, du könntest durch die Zeit reisen. Wo würdest du landen? Bei einem Konzert der Ramones im CBGB in New York oder bei einem Auftritt von Dieter Hildebrand in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft?
Hildebrand habe ich ja schon mal gesehen, zwar nicht in der Lach- und Schieß- und nicht damals, natürlich nicht. Von daher die Ramones.
Hund oder Katze?
Weder noch. Okay. Das war mein Joker.
Ja. Maßanzug oder Jogginghose?
Maßanzug.
Strat oder Les Paul?
Kann ich nicht.
Im Video hast du eine Strat, zumindest eine Epiphone in Stratform, in Les Paul Form.
Genau, ja. Ist ein Nachbau. Ich lege da gar keinen Wert drauf, ehrlich gesagt. Also welche Marke oder so. Dafür bin ich nicht genug Musiker oder genug Experte oder genug Gitarrist. Mir ist das relativ egal.
Okay, also Les Stratt. Improvisation oder perfekte Planung?
Eher perfekte Planung. Luft lässt für Improvisation.
Ah, das ist ja auch schon wieder so ein Mischding. 3 Kugeln Eis mit Sahne oder ein Crepe mit Nutella?
Eis.
Gut.
Ohne Sahne.
Du bist aber auch speziell. Stellen wir dich mal kurz vor. Benjamin Eisenberg, Jahrgang 1982, aus Bottrop, ist Kabarettist, Moderator, Autor und promovierter Sprachkomikforscher. Also jemand, der Pointen nicht nur setzt, sondern auch wissenschaftlich zerlegt. Seit 1998 stehst du auf der Bühne, machst politisches Kabarett, moderierst Formate wie Comedy im Saal und Nachgewürzt und machst auch noch Musik. Mit egal welcher Gitarre offensichtlich. Du hast den Humor nicht nur auf die Bühne gebracht, sondern wissenschaftlich auseinandergenommen. Macht eine Doktorarbeit über Komik witziger oder gefährlich unentspannt?
Weder noch. Ich glaube, dass das einfach hilft, sich besser zu reflektieren. Für die praktische Arbeit ändert das erstmal nicht viel.
Gar nichts?
Du machst die Dinge halt bewusster. Du machst sie dir bewusster. Aber letzten Endes musst du trotzdem davon ausgehen, was könnte die Mehrheit lustig finden? Was fällt dir gerade ein? Was findest du witzig und könnte das auf Zuspruch treffen? Findest du eine demokratische Mehrheit dafür?
Okay.
Das ist sozusagen, dann das musst du eh austesten. Ne?
Ist das so, dass du es testest? Hast du quasi auch immer so, nicht Blind Auditions, aber so Testphasen? Oder testest du in jeder Show, die du machst, immer wieder auch neue Gags und schmeißt sie auch danach weg oder baust sie fest ein?
Ja, im monatlichen Format bin ich ja gezwungen, jeden Monat auch dann neues Material zu haben. Und da wird natürlich sehr viel getestet und einiges fällt auch durch. Und was gut funktioniert, kommt eventuell ins Soloprogramm.
Du hast Kommunikationswissenschaften in Essen studiert. Das ist jetzt beinahe ein Zufall, dass wir in der letzten Podcast-Folge Karin Kolb hier sitzen hatten.
Ja.
Die ja Kustodin.
Schöne Grüße.
Ja, die ja Kustodin des Fachbereichs der Kommunikationswissenschaft ist. Genau da hast du auch studiert. Kennst du Karin?
Ja. War damals meine Dozentin und wir haben uns auch vor einiger Zeit dann mal auf einen Kaffee getroffen, uns unterhalten. Da ging es auch um Ungeheuer. Ich habe noch an einem Buch gearbeitet, das meine Dissertation zusammenfasst. Und eine Kurzvariante dieser, also Kurzvariante der Dissertation ist zu viel gesagt, aber die Theorie versucht auf wenigen Seiten zu umreißen. Und da hatten wir quasi Korrespondenz.
Ja. Das ist tatsächlich das wissenschaftliche Level. Und am Abend des gleichen Tags bist du möglicherweise auf die Bühne gegangen und hast die Leute unterhalten.
Ja, möglicherweise.
Fällt dir das schwer, so zu wechseln, also so diese wissenschaftliche Mütze auf und die Mütze des Unterhalters?
Nee. Also so ein Kontextwechsel geht relativ schnell.
Wenn jetzt die Tür aufgehen würde und das wäre die Tür zu deiner Bühne, wärst du sofort on point?
Müsste man ja. Also ich glaube, so wären alle Kolleginnen und Kollegen. Ne? It's Showtime und dann geht's los. Mhm. Ne? Ja.
Bist du eigentlich noch aufgeregt?
Ingolf Lück hat mal gesagt, wenn man nicht eine gewisse Nervosität hat, will man keine Leistung bringen. Ich weiß gar nicht, NDR Talkshow oder wo der das mal gesagt hat. Und ich kann dem Satz viel abgewinnen. Natürlich nicht dieses klassische Lampenfieber, dass man schwitzt oder dass man 100 Mal auf die Toilette muss oder sowas. Das natürlich nicht. Aber eine gewisse Anspannung ist natürlich da. Vor allem, wenn du neue Sachen hast. Ne? Und das ist ja quasi, also in Bottrop, die Show jeden Monat ist wie eine kleine Premiere. Zum ersten Mal führst du Dinge auf und da ist natürlich die Anspannung eine größere, weil du noch dich mehr konzentrieren musst. Wie wird was gemacht? Vergiss das da nicht, vergiss nicht die Überleitung. Und wenn du natürlich ein Abendprogramm spielst, das schon ein paar Mal auf die Bühne gekommen ist, dann gehst du mit einer anderen Gelassenheit daran. Trotzdem ist jeden Abend die Anspannung da. Funktioniert das heute Abend? Kriegst du das Publikum? Mhm. In einer Theatersituation ist das in der Regel natürlich so. Vor allem, wenn da jetzt 100 Leute sitzen, ist die Chance auch höher, als wenn da nur 10 sitzen. Ne? Das ist ja auch nochmal klar. Ja, also eine gewisse Anspannung ist da. Aber die Frage ist immer, wie oft hast du dein Material gespielt und wie routiniert bist du mit dem Material, das du an dem Abend aufführst?
Mhm.
So würde ich das beschreiben.
Naja, bei einer monatlich wechselnden Show, also so eine richtige harte Routine kann sich ja gar nicht einstellen. Das lebt wahrscheinlich tatsächlich auch immer mal wieder von der geplanten Improvisation.
Genau, die Frage ist dann, also je besser du dein Material kennst, desto mehr kannst du rausgehen und kannst Improvisationen zulassen. Aber bei so neuen Sachen läufst du auch Gefahr, dass du dir dann doch was kaputt machst, wenn Dinge vorweggenommen werden. Die Zuschauer rufen vielleicht was rein und dann nimmt man was vorweg, dann ist der nächste Gag kaputt. Und solche Kleinigkeiten, ne, die muss man dann auf sich zukommen lassen. Die kannst du da natürlich nicht planen.
Ist jede Show wirklich eigen oder sind manche Shows sehr ähnlich? Oder passiert immer irgendwas?
Also die Show in Bottrop ist ja aufgebaut wie eine Late-Night-Show mit Gästen und also nicht mit Talk-Gästen, sondern mit Comedians, die dann als Gäste auftreten.
Genau.
Wir haben Rubriken, also die wiederholen sich natürlich, aber müssen mit neuen Inhalten gefüllt werden.
Die Show heißt Comedy im Saal.
Genau.
Findet im Wie heißt das? Filmforum statt?
Im Kammerkonzertsaal im August-Everding Kulturzentrum in Bottrop.
Und es ist ein wirklich schöner Saal. Also ich habe dich da schon zweimal gesehen. Einmal als Besucher, einmal hatte ich das große Vergnügen, mit dir auf der Bühne zu sein und so ein bisschen Pausenmusik zu machen. Und das ist eine...
Dreimal als Fotograf auch.
Ja, tatsächlich.
Du hast mich da fotografiert.
Ja.
Fürs Kirchenmagazin, ja.
Ja, ist richtig. Ja. Mein Gott, ist auch schon 5 Jahre her.
Vor Corona. Das ja. sind ja die neuen Zeitrechnungen in der Kultur.
Es also war
in
davor.
Kulturbranche, vor Corona.
Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Corona. Saal. Also man geht rein, das hat eine ganz hohe Wohlfühlatmosphäre. Und wie viele Leute passen da rein? So 100?
200.
200? Dieses Comedy im Saal findet echt relativ oft statt. Also wenn man auf deine Internetseite geht, dann ist man nicht verwundert, sondern hocherfreut, wie viele Termine da eigentlich draufstehen. Ich habe mal gezählt, es sind im Moment 81 Termine, die nur bei diesem Showprogramm aufgeführt sind. Dazu gibt es, glaube ich, dann noch zusätzlich Soloprogramme. Und wer weiß, was noch so alles kommt im Laufe des Jahres.
81 im Jahr?
Im Jahr. Oder vielleicht ist es sogar mehr.
Aber nicht Comedy im Saal. Das ist ja jeden Monat, also das sind 9 Shows, eine doppelt, weil wir 2 Abende machen. Du meinst die anderen Mixshows dann vielleicht
genau.
noch in den anderen, genau, ja. Das sind ähnliche Formate, aber nicht ganz so im Late-Night-Format, nicht unbedingt mit Band, sondern verschiedene andere Mix-Formate, die ich moderiere und zu denen ich einlade.
Und ja, das sind genau. natürlich in Summe echt sein. Eine Menge Veranstaltungen, ja. ne?
Das könnte hinkommen, ja.
Das heißt, du hast im Jahr etwa 180 Abende, an denen Nein. du auf der Bühne stehst?
Nein, 180 sind es, glaube ich, nicht. Das ist immer so um die 100.
Mhm.
Das ist
aber schon echt ein guter Schnitt.
Aber es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die spielen wesentlich mehr. Ne?
Ja. Und es gibt auch, das ist die Orientierung an die, die halt noch mehr Shows haben, aber es gibt auch die andere. Es gibt Kollegen, die deutlich weniger spielen.
Das gibt's auch, klar.
Ja, von daher befindest du dich doch da eigentlich schon in sehr guter Gesellschaft. Du bist Kabarettist und Moderator und Autor. Und wie oft nimmst du es eigentlich selbst in den Mund, promovierter Sprachkomikforscher?
Nie.
Eigentlich nie, oder?
Nie, nein.
Wen interessiert das eigentlich außer dich?
Niemanden. Das ist auch in der Szene völlig egal. Das interessiert weder Veranstalter noch Kollegen, erst recht nicht Kollegen. Entscheidend ist auf dem Platz.
Warum hast du es überhaupt gemacht? Also ich sag mal, eine Promotion an so ein geisteswissenschaftliches Studium dran zu hängen, das ist ja echt nochmal eine Hürde.
Ja, weil die Möglichkeit bestand und mich das Thema natürlich interessiert. Das ist mein Thema, das ist mein Beruf, das ist mein Leben, wenn du so willst. Zu einem anderen Thema hätte ich auch keine Promotion gemacht. Also das hätte mich dann nicht interessiert. Und da wollte ich einfach mehr wissen. Um selber reflektierter zu sein mit dem Ganzen. Ich wollte es für mich geklärt haben.
Diese Klarheit ist ja auch immer ein Resultat, das auf einer Geschichte basiert. Irgendwann fing das bei dir ja mal an. Wie das so bei fast jedem Künstler ist. Man fängt halt irgendwie an, man entdeckt etwas an sich, das vielleicht besonders ist, was vielleicht Leute aufhorchen lassen, hingucken lassen. Das ist bei Musikern so, das ist bei Malern so, das ist bei Sportlern aber auch so. Und du bist halt in die Kabarettecke gegangen. Du stehst seit 98 auf der Bühne und du bist von 1982, heißt so viel wie trotz schlechter Mathekenntnisse, seit deinem 16. Lebensjahr stehst du auf der Bühne. Und auf die Bühne geht man ja auch nicht mit dem allerersten Anzeichen von Bühnenlust, sondern weil ja schon davor was passiert ist. Man hat vorher schon mal gemerkt, ich bin vielleicht witziger, ich bin der Klassenclown, wie auch immer. Harpe Kerkeling hat gesagt, dass er schon seine Oma bespaßt hat mit Persiflagen, mit Stimmimitationen und die schon als kleiner Junge, also als er kleiner Junge war, zum Lachen gebracht hat. Wie war das bei dir? Wie ging das los, diese Lust, Leute zu unterhalten?
Ich habe bei diesen ganzen Comedy-Formate gefressen, die damals im Fernsehen liefen, ob das nun Samstagnacht war oder 7 Tage, 7 Köpfe, die Harald-Schmidt-Show. Aber vorher noch eher 7 Tage, 7 Köpfe und Samstagnacht und die Wochenshow. Und habe irgendwann gedacht, es wäre toll, wenn man damit Geld verdienen könnte. Und habe mir auch immer Notizen gemacht. Und irgendwann war dann mal so ein Programm fertig, das ich dann mal aufgeführt habe. Ja gut, aber vorher schon, ja, zur Realschulzeit, wir haben am Wochenende alle diese Comedy-Formate geguckt und haben uns auf dem Schulhof dann das nacherzählt, ne? Und ich glaube, da habe ich einfach schon gemerkt, dass ich bestimmte Leute auch parodieren kann, dass das geht. Und dann war irgendwann der Wunsch da, das mal auszuprobieren, ob das auch fürs Publikum funktioniert, ne? Oder vor Publikum.
Kannst du dich an deine ersten Auftritte erinnern?
Der erste öffentlicher Auftritt war auch nicht öffentlich, sondern intern. Das war die Abschlussfahrt der Realschule, 10. Klasse, Abschlussfahrt.
Was hast du da gemacht?
So ein bisschen.
Hast du ein richtiges Programm?
Ein paar Politiker imitiert, Helmut Kohl und so, was damals noch so angesagt war, gerade eben. Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer, so solche Sachen. Mhm. Und auch ein bisschen über die Schule, dann über ein paar Lehrer und irgendwie sowas. Ne?
War das ein richtiges Programm oder war das so wie so ein Sidekick irgendwie? Man hat im Bus gesessen und dann hast du irgendwie
gespielt? Nee, das war schon dann, wir hatten so einen Saal und unser Klassenlehrer hat das als Erdkundevortrag erstmal ganz trocken angekündigt und die Klasse auf so eine falsche Fährte gelockt und dann kam ich dann da und habe irgendwie Quatsch gemacht. Ne? Eine halbe Stunde oder so war das.
Eine halbe Stunde ist
ja
viel.
Ja, aber es gab eine Zugabe noch.
Tatsächlich?
Immerhin.
Das heißt, du kannst dich wirklich dran erinnern?
Ja, das.
Was hat denn das mit dir damals gemacht?
Naja, da wusste man halt auch, es funktioniert irgendwie, ne? Und dann kann man daran anknüpfen. Und
mit Mann meinst du dich?
Ja.
Okay. War das tatsächlich die Initialzündung? Das war der Moment, wo du gesagt hast, ich glaube, es könnte funktionieren, ich schlage die Richtung ein?
Ja, jetzt Initialzündung.
Hast du deshalb Abi gemacht? Weil du studieren wolltest? Um da irgendwie Zeit zu haben oder um das zu lernen? Du hast gesagt, du hast erst Realschule gemacht. Letztlich hast du promoviert. Das heißt, du musst ja irgendwie noch die allgemeine Hochschulreife
genau haben. Ja, aber gut, wer macht kein Abi heute? Das brauchst du ja egal wofür mittlerweile, ne? Also das wäre die Gelegenheit war da, die Schule zu wechseln und dann noch einen Abschluss mehr zu machen. Und meine Eltern haben auch Wert drauf gelegt, zu Recht.
Das heißt, du warst ein guter Schüler?
Ich war auf der Realschule ein sehr guter Schüler und musste mich dann auf dem Gymnasium zurechtfinden und habe dann aber auch relativ schnell nach einem Jahr den Anschluss gefunden. Und das war damals ja auch noch einfacher, weil es diese 11, jetzt ist es ja wieder, 13, ne? 13 Klassen, die man hat. Zeitweise war das ja verkürzt auf 12.
Ja, furchtbar.
Ja, und die 11 war ja eh so ein Angleichungsjahr und die war auch wichtig, um dann da Fuß zu fassen. Mhm. Ich glaube, dass das heute noch schwieriger wird. Erst recht, wenn du von der Realschule kommst, die ja auch nicht mehr auf dem Niveau stattfindet, zumindest nicht jede Realschule, so wie das früher war. Mhm. Ja.
Als du damals vor deiner Klasse aufgetreten bist, oder war das die Stufe?
Nee, es war die Klasse und die Parallelklasse, mit denen wir zusammen in so einem Sportcamp in Belgien waren.
Du hast dich da hingestellt, hast eine halbe Stunde schon abgeliefert. Ungefähr.
Ja, ungefähr.
Warst du nicht schrecklich aufgeregt?
Bestimmt, ja. Ich war ja der erste Auftritt, da war ich bestimmt aufgeregter als jetzt.
Ja. Und das zieht sich ja auch ein bisschen. Ich meine, du warst da ein junger Kerl. Du warst 16.
Ja.
Und es dauert ja ein paar Jahre, bis man da so eine gewisse Souveränität oder Reife, wie immer man das nennen will, besitzt, um auf eine Bühne zu gehen und eben nicht mehr so im Lampenfieber zu ersticken und irgendwie flach zu atmen. Warum macht man das überhaupt? Wieso gehst du überhaupt auf eine Bühne und lieferst dich der Gefahr aus? Man wird gesehen, man wird vielleicht kritisiert, vielleicht wird man gar nicht gemocht. Das ist ja irgendwie, das gilt für jeden Künstler, der öffentlich auftritt. Warum machen die das eigentlich?
Weil es geht. Also wenn ich damit doch klarkomme, warum sollte ich das Talent nicht nutzen? Also
das ist ein Talent?
Würde ich sagen, das zu können oder auch zu parodieren und so, das kann ja nicht jeder.
Wo kommt denn das her?
Also, alleine schon wahrscheinlich vom, wie soll ich sagen, von der biologischen Disposition mit Kehlkopf und so weiter, da kann wahrscheinlich nicht jeder Stimmen imitieren. Um jetzt nur einen Aspekt daraus zu greifen. Ja. Ne? Ich kann das, warum soll ich das nicht irgendwie einsetzen? Also,
wen imitierst du alles?
Unterschiedliche Politiker. Ja. Also ich könnte natürlich jetzt den ehemaligen Gesundheitsminister zu Wort kommen lassen, der natürlich gerne in jede Kamera labert, wenn er die Gelegenheit hat, auch wenn er gar nicht mehr im Amt ist, aber er kann sich zu jedem Thema äußern und tut das auch sehr gerne.
Guten Tag, Herr Lauterbach.
Ja, das schön. Ist so eine, genau, das ist, wird immer sehr dankbar angenommen.
Der Lauterbach.
Ja.
Das ist natürlich so im Laufe der Jahre so ein Repertoire von Stimmen, die man so drauf hat. Du hast schon ja. So mal, das sind natürlich auch markante Stimmen, ne? Lindenberg.
Ja, Doku im ersten jetzt hier und so, ne, bin die Nachtigall und so, ne.
War eine Zeit lang verpönt, solche Leute zu parodieren.
Warum?
Weil das so abgegriffen war, weil das dann jeder gemacht hat und Udo Lindenberg kann ja auch jeder und so, ne? Und mittlerweile geht das, glaube ich, wieder. Ich habe das festgestellt jetzt auch. Also
Kohl, will ich immer mitmachen, so ja. dieses
Kohl zum Beispiel ist ja verpönt gewesen. Das war so 98, wurde er abgewählt und danach war das auch eigentlich durch. Und wer dann noch im Kabarett.
Ja, also selbstverständlich. Kann ich Herr Buckelmann, ich kann Ihnen sagen.
Ja, und so. Das war damals dann aber durch und ich glaube, jetzt geht's wieder. Ich habe jetzt Spaß daran gefunden, in einer Nummer nochmal die Altkanzler zu Wort kommen zu lassen, mit dem Aufhänger, dass Herr Angela Merkel jetzt auf Tour ist mit ihrem Buch und unfassbar erfolgreich ist. Also Leute rennen ja hin, Lichtburg in Essen ausverkauft, 1250 Plätze.
Die hat auch
die Karte 50 Euro, überleg mal.
Die hat mittlerweile überall wieder die Titelblätter. Also jetzt ist sie gerade mal wieder ziemlich hip mit so einem,
genau.
Mit so einem fast so ein Retro-Charme. Ja. Also irgendwie ist plötzlich alles nett mit Mutti.
Auf der Republika aufgetreten, habe ich gerade im Radio gehört. Ja, Herr Buckelmann, das wäre zum Beispiel auch eine Parodie, die ich Ihnen anbieten könnte. Und ja, so geht das dann Abend für Abend, dass ich sehr erfolgreich meine Bücher, mein Buch vorstelle und im Anschluss auch signiere. Ja, und
das ist aber beeindruckend, das ist weil ja so, die kriegt nicht jeder gut hin.
Hat aber auch jeder gemacht. Also trotzdem.
Die Merkel selbst, im WDR 5 gibt es ja Satire Deluxe, wo immer wieder. Da kommen wir gleich übrigens noch zu.
Ja.
Ich habe heute fast nichts von meinem Zettel hier. Wir reden so herrlich.
Ja, ist doch gut.
Finde ich auch.
Das ist das Gespräch immer am besten.
Da gibt es auch immer bei Satire Deluxe auf WDR 5 diese Kabaretteinlagen, unter anderem eben mit so einer Stimmenimitatorin, die dann eben auch Ursula von der Leyen und so drauf hat. Und ich finde, die Merkel hat sie nicht so richtig gut. Also ich fand die gerade schon ganz beeindruckend.
Danke. Ich weiß aber jetzt nicht, wenn das noch Maria Gronschola ist. Liebe Grüße. Die
Keine
hat das
Ahnung.
Eigentlich immer super gemacht. Ne?
Ja,
die hat mit René zusammengearbeitet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das noch macht. Weiß ich gerade nicht.
Das heißt, du holst dann quasi auch aus der Hüfte diese Person raus. Grönemeyer war natürlich auch mal so ein Ding, wo man sagte, also ja, der ist halt wirklich sehr markant auch, ne?
Ist auch, aber die Leute lieben das ja auch, wenn der parodiert wird. Ne? Wir haben jetzt mit Christian Hedes und Matthias Reuter zusammen hatten wir zum Jubiläum des Bochum-Albums nochmal eine längere Grönemeyer-Nummer, wo wir vorgeschlagen haben, dass er die alten Lieder thematisch anpasst an die Jetztzeit und haben dann halt die größten Hits zumindest ansatzweise umgetextet.
Habt ihr sie gesungen
und
oder gesprochen?
Wir haben sie gesungen und entsprechend Christian und ich, die dann auch Grönemeyer parodieren haben, oder sagen wir mal, Christian parodiert jetzt Grönemeyer nicht unbedingt, weist aber auf markante Eigenschaften hin und auf das langgezogene Ö zum Beispiel, also nicht Ö, sondern Ö. Grönemeyer hat diesen Ö-Laut und Christian führt das sehr schön aus im Programm und parodiert dann natürlich auch in gewisser Weise so diese Eigenheiten von Grönemeyer an. Und ich imitiere ihn auch so ein bisschen und genau, das ist so ein Mix so aus Parodie.
Wie klingt Grönemeyer?
Also im Gespräch schwierig, aber natürlich der Gesangsstil. Hopp, tschop, da, hopp, 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 tschop. Ne? Diese Zwischenlaute waren für mich immer interessant. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt Germanistik studiert habe, um herauszufinden, was das für eine Wortart ist. Weißt du, diese Füllwörter. Hopp, tschop, da. Und da dachte ich jahrelang, es sind Onomatopoetiker. Ne?
Ja,
also
lautmalerische
Wörter, die Geräusche imitieren, ja? So wie das auch bei so Hundelauten, wow, wow, miau, das sind ja Onomatopoetiker. Genau.
Kuckuck.
Und das würde, genau, Kiki würde natürlich zum Gockelgehabe von Grönemeyer auf der Bühne gut passen. Aber manchmal sind es auch nur so Ausschreie, so. Ja, und dann weiß man nicht genau, sind es Schmerzbekundungen, dann wären es ja Interjektionen.
Ach.
Genau, und mittlerweile, glaube ich, ist es so ein Zwischending. Man müsste eigentlich eine eigene Wortart in der Linguistik dafür festlegen. Es sind interjektionale Herbie-eske Onomatopoetika.
Und daraus wird sicherlich nochmal die zweite Promotion.
Ja. Dafür haben sich 20 Jahre Germanistik gelohnt.
Ja, ich glaube auch. Aber das sind natürlich diese ganzen Kickser und diese Zwischenlaute, die tatsächlich, was auch immer sind, von mir aus auch dieses Wortungetüm. Aber das hat Michael Jackson ja auch gehabt. Also diese ganzen, ja.
Hihi. Das war übrigens eine Sache, als Kind war ich Michael Jackson-Fan und das war auch eine der ersten Aufführungen mit einem Freund zusammen damals für die Kegelschwestern. Meiner Mutter eine Michael Jackson Imitation aufzuführen.
Und die Kegelschwestern haben sich gefreut.
Die haben sich gefreut, ja. Und ich glaube auch irgendwie zwei Mark oder so gespendet.
2 Mark, das ist eine ganz hervorragende Überleitung, weil du viele Abende im Jahr auf der Bühne stehst. Und wie das so im Kunstbereich oftmals ist, egal, ob du jetzt ein Musiker bist oder ein Kabarettist oder ein Schauspieler, wie oft hörst du noch die Frage, ah, ist ja toll, was sie machen und was haben sie eigentlich gelernt? Nach dem Motto, was ist jetzt eigentlich wirklich ihr Beruf?
Genau, ja, die Frage ist, können sie davon leben, ist ja die erste Frage. Und dann, was machen sie vormittags? Ne? Das sind, oder was machen sie hauptberuflich? Mhm. Ja, hört man immer noch, klar, hört man ständig.
Und was sagst du? Die Antworten finde ich jetzt auch interessant.
Ja, die Wahrheit, nichts anderes. Ich mach das, ja.
Also ja, natürlich, man kann davon leben.
Ja, sonst wäre ich nicht hier.
Ja, genau. Sonst wärst du nicht hier. Und
also jetzt nicht hier, sondern als Antwort dann, ne, wenn mich jemand nach dem Programm fragt, können Sie davon leben? Ja, sonst wäre ich nicht hier. Ne, so.
Ist das nicht auch ein schöner Titel für ein Programm?
Lang, ein bisschen lang, ne? Ja.
Wie ist denn der Titel deines aktuellen Programms?
Humoroffensive.
Wenn ich die Silben zusammenzähle, kommt es wahrscheinlich fast aufs Gleiche raus.
Ja.
Humoroffensive 6. Können Sie davon leben? Eine Silbe mehr, komm.
Naja, aber der Antwortsatz muss ja dann dazu.
Ja,
der. Also können Sie davon, wäre auch zu abgegriffen, das würde keiner auf seinem Plakat schreiben, glaube ich nicht.
Alles klar.
Das ist ja
gut,
auch wirklich.
Gut, dass es nicht mein Job ist. Ja. Hast du eigentlich jemals bereut, nicht tatsächlich einen ganz klassischen Beruf erlernt zu haben? Ich meine, du hast ein Studium abgeschlossen, das ist ja auch eine Ausbildung.
Bereut würde ich nicht sagen, aber manchmal denkt man sich schon, es wäre jetzt einfacher, du hast so einen 9-to-5-Job und danach kannst du abschließen damit, fährst nach Hause und hast Feierabend. Ne? Und als Selbstständiger, erst recht, wenn du dann wenn du eine Deadline hast, dann ist wieder Show und da muss was Neues stehen, dann sitzt du den ganzen Tag am Rechner. Ne? Dann auch bis nachts um 2 oder kommt halt auch vor. Und dann würde man sich vielleicht schon wünschen, eigentlich, man hat einen Arbeitgeber, da fährt man hin und hat seine begrenzten Zeiten und dann fährt man wieder nach Hause und hat damit nichts mehr an der Brause. Aber letzten Endes, wenn die Show dann steht und gespielt ist und funktioniert hat, dann weiß man wieder, wofür man es gemacht hat. Ne?
Mhm. Ja. Muss man eigentlich als Kabarettist so eine gewisse Wut in sich tragen?
Nee. Ich glaube auch, dass das auf Dauer nicht gut ist, wenn du nur mit Wut auf die Bühne gehst. Dass das auch Kollegen nicht gut tut, die auf die Bühne gehen, um ihre Wut abzuführen. Das glaube ich nicht.
Ich glaube auch, dass es sehr negative Energie ist. Nein. Und trotzdem ist natürlich die Aufgabe eines Kabarettisten, die Situation, wie sie ist, zu überspitzen und sich immer Sachen rauszusuchen, die man zumindest aus deiner Sicht zweifelhaft findet. Problematisch, diskutabel oder vielleicht von vornherein lustig.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch wütend, wenn ich morgens die Zeitung aufschlage und sehe dann schon wieder den nächsten Patzer von Merz oder der US-Präsident macht dies oder das. Ne? Da wird man schon wütend, aber auf der Bühne darfst du das ja nicht, da kannst du nicht mit einer Haltung der Wut auftreten, sondern muss da schon irgendwie, ja, wie soll ich sagen, die souveräne Draufsicht haben und um das kommentieren zu können und wegfegen zu können.
Bist du eigentlich ein politischer Mensch?
Ja. Würde ich behaupten.
Könnte man Kabarett ohne eine politische Richtung machen?
Ja, dann müssten wir uns jetzt erst über den Kabarettbegriff streiten. Der ist ja auch weit und oft deckungsgleich mit Comedy und das ist schwierig. Das ist auch vorhin deine Eingangsfrage, Comedy oder Kabarett, eigentlich entscheide ich mich nicht. Ich musste mich ja entscheiden und ich schreibe Kabarett aufs Plakat, weil die Leute damit immer noch eher politisches Kabarett verbinden und wer ins Programm kommt, weiß dann, es geht auch um politische Inhalte. Und trotzdem, wenn da jetzt nur draufstehen würde, bunte Comedy, dann wären, glaube ich, Leute enttäuscht, wenn es dann doch um Lauterbach geht und um Merz und nicht nur um Männer-Frauen-Themen. So.
Und trotzdem heißt es Comedy im Saal.
Ja, genau, das ist ja, da bin ich ja nicht nur ich auf der Bühne, sondern da findet alles statt, was in der Kleinkunst zu sehen und zu hören ist. Da haben wir Leute, die jonglieren, wir haben Stand-up-Comedy, wir haben Musikkabarett, da findet alles statt. Je nach Gast ist das Programm jedes Mal anders. Ne? Also die Gäste geben natürlich jeder Show dann auch eine ganz andere eigene Note, abgesehen vom Korsett, ne? Das wir durch Rubriken haben und vielleicht durch meine Präsenz.
Sprechen wir ruhig mal über Comedy im Saal. Das ist eine Veranstaltung, du hast es ja schon gesagt, da bist du eigentlich der Host. Das heißt, es gibt eine Band, eigentlich so wie man es auch wirklich aus dem Fernsehen kennt, aus der alten Schmidt-Show oder bis heute, TV Total. Es gibt einen, der vorne ist, der die Witze macht. Es gibt eine Band, die ein bisschen mitspielt. Das ist bei dir tatsächlich auch so. Sehr gute Musiker, meines Wissens nach alles auch studierte Musiker. Also ein hervorragendes, kleines, aber sehr wirkungsmächtiges Ensemble, nennen wir es mal so.
Ja.
Und dann kommst du auf die Bühne, es gibt einen Applaus, du setzt dich an deinen Schreibtisch und legst los. Es gibt eine große Wand, wo man dann halt den einen oder anderen Zeitungsausschnitt sieht. Oder. Und dann sagst du irgendwann den ersten Gast an. Bis dahin sind aber schon 10 Minuten, eine Viertelstunde vergangen.
Genau, also die Eröffnung ist so geplant, mindestens 10 Minuten Stand-up und manchmal werden es dann auch 20. Dann ist aber auch so eine Grenze erreicht und dann sollte der erste Gast kommen.
Dieses Programm, du hast es ja gerade schon gesagt, läuft immer so etwa einen Monat. Ist in diesem Monat, sind die Gäste dann immer gleich? Also ist das quasi ein Engagement auch für deine Gäste, das sich dann durchzieht?
Nein, also diese Show läuft nur einmal. Ne? Mit Ausnahme der März-Show, das ist unsere Ladies' Night, die machen wir zweimal, da schaffen wir das zweimal.
Okay, das habe ich tatsächlich falsch verstanden. Ich dachte, dass es dann in diesem Monat öfter passiert.
Nein, es läuft einmal. Das würde in Bottrop auch nicht funktionieren, also mehrfach den Saal mit 200 Leuten vollzukriegen.
Ja, aber einmal funktioniert es.
Einmal funktioniert es.
Okay, es gibt eine Show, da gibt es dann eingeladene Gäste. Und so wie ich das auch in deiner Tourübersicht auf deiner Seite sehe, kommen die auch aus ganz Deutschland. Also das ist jetzt nicht irgendwie alles so purer Ruhrpott-Humor, sondern das sind Gäste aus ganz Deutschland.
Genau, so wie es in den Tourplan passt. Viele spielen ja dann in Köln oder Düsseldorf am Samstag, unsere Show ist am Sonntag. Dann kann man so eine Mixshow ganz gut mitnehmen. Sonst würde extra anzureisen, das würde sich dann nicht lohnen. Na, das muss irgendwie auf der Route liegen.
Kennst du deine Gäste alle vorher?
Ja, in der Regel ja. Bin mindestens einmal mit denen aufgetreten, habe die irgendwo getroffen, persönlich kennengelernt und kann dann auch einschätzen, ob es bei uns in Bottrop funktionieren würde. Ja.
Das heißt, du bist sowohl Host, heißt Moderator der Show, aber auch Organisator?
Genau, ich organisiere auch die Show, richtig, ja.
Das heißt, du suchst immer für jede Show den passenden, ergänzenden Künstler aus. Wer ist gerade auch in der Nähe? Wer hat auch Lust? Und
ja, so ungefähr, genau. Versuch das natürlich zu koordinieren. Und jetzt habe ich die nächste Spielzeit stehen. Und jetzt geht es darum, die Künstler zu briefen. Kriegen dann schon mal eine Infomail für die ganzen Sachen, die sie brauchen. Website, Ticketverkauf und sowas, ne? Und grobe Soundcheck-Zeit, dass sie es schon mal einplanen können und so weiter. Das kommt jetzt in der Sommerpause, da kümmere ich mich jetzt drum, die ganzen Orga-Sachen. Und dann gibt es ja noch die anderen Showformate, die ich ja auch betreue. Und da ist das auch so. Und da kann es natürlich schon mal sein, dass ein Künstler dann auch, der, weiß ich nicht, freitags, samstags bei Nachgewürzt ist in Oberhausen, am Sonntag bei Comedy im Saal ist. Das ist natürlich immer ganz gut, wenn man dann Künstlern so eine Terminrutsche anbieten kann, wenn die einmal hier sind. Mhm. Dass sich das irgendwie lohnt. Ne? Mhm. Ja.
Ich überlege so, ob das der 9-to-5-Job ist, von dem du ursprünglich mal so zumindest mal überlegt hast, nach dem Motto, das ist ja auch beruhigend, so einen Job zu haben. Also sind es etwa 8 Stunden am Tag, die du arbeitest, oder ist es wirklich total unterschiedlich? Mal sind es 3, mal sind es 13.
Genau, es ist unterschiedlich. Ich schreibe das auch nicht auf.
Für
wen noch? Als ich an der Dissertation gearbeitet habe, um das dokumentieren zu können, da habe ich das immer notiert, wann ich was gemacht habe. Aber jetzt, oder auch vorher schon in der Selbstständigkeit, ich schreibe jetzt nicht auf, jetzt habe ich, weiß ich nicht, eine Stunde Witze geschrieben oder so. So funktioniert das ja auch nicht im Kreativen, weißt du ja selber. Mhm. Ne? So auf Knopfdruck. Und dann guckt man, man muss halt gucken, was jetzt gerade noch weg muss, was ansteht, welche Orga-Sachen weg müssen. Und das ist leider immer mehr geworden, diese ganzen organisatorischen Sachen. Social Media ist ja nochmal da on top.
Mhm. Sprechen wir
für
jetzt
alle, ja.
Direkt im
ja,
Anschluss
okay.
drüber.
Okay.
Das wollte ich direkt nochmal so mit einbringen, weil ja. es geht mir tatsächlich so auch um den Arbeitsaufwand, den
ja,
man so hat.
Aber du kannst schon sagen, der 9-to-5-Job kommt quasi noch obendrauf auf das Künstlerische, wenn du so möchtest. Ne?
Ja, also gerade zum Beispiel, was die Showformate angeht, die du begleitest, die nimmst du ja auch auf. Also ähnlich wie wir in dem Podcast 3 Kameras haben, 1, 2, 3, das muss ja im Nachhinein noch geschnitten werden. Das ist demjenigen, der es sich ansieht, natürlich völlig egal. Aber Fakt ist, es dauert halt einige Stunden, bis so ein Schnitt fertig ist. Das hast du auch. Und du hast zum Teil bis zu 6 Kameras.
Genau, wir haben in der letzten Spielzeit damit angefangen, unsere Show in Bottrop, die ja monatlich ist, komplett aufzuzeichnen. Und eine halbe Stunde davon kommt ins Netz in Fernsehformatlänge. Ich sag mal so ein bisschen so wie nur im Ersten, nur ohne nur und ohne das Erste. Genau, und das geht auch nur, wenn man ein Team hat, das auch Bock darauf hat und das kann. Und unsere Techniker sind da sehr firm und ziehen da mit, sonst wird das nicht funktionieren mit so einem kleinen Team. Wir machen ja alles quasi in Eigenregie. Und die Postproduktion bleibt dann an mir hängen, auch hinterher. Ich muss eh auswählen, was kommt jetzt in die Show. Und wenn du das abgeben würdest noch an jemand anderes, dann müsste man dem auch wieder sagen, nee, schneid das rein. Und bevor man das alles dann kommuniziert hat, hat man es selber irgendwie dann auch schon gemacht. Ne? Und die 3 Tage nach der Show sind dann die eigentliche Arbeit in der Postproduktion mittlerweile.
Ja, es ist enorm viel Aufwand. Wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, wo sind denn hier 20% mehr? Da
auf jeden Fall, genau. Das müsste man natürlich nicht machen mit der Online-Show, aber wir versuchen da einfach, weil so viel Arbeit gesteckt wird, jeden Monat von allen in dieses Format, das ein bisschen mehr publik zu machen. Und da ist halt die Online-Show die beste Verbreitungsform. Ne?
Wird das gutiert?
Ja, es zieht an, aber es braucht. Ne? Das werdet ihr wahrscheinlich auch hier feststellen. Man muss erstmal ein bisschen was geliefert haben fürs Netz, um sich dann hochzuarbeiten ein bisschen. Ne?
Ja, es ist schwierig, keine Frage.
Und die Konkurrenz ist natürlich groß. Ne? Und hinzu kommt dann auch nochmal, dass bei den Plattformen bestimmte Inhalte dann auch nicht, selbst wenn du über bezahlte Werbung gehen willst, gar nicht ausgespielt werden, ne? Weil einem dann unterstellt wird, politische Propaganda zu machen, weil mal Namen von der KI rausgefiltert werden, wie Trump oder Merz, und dann kannst du schon gleich wieder vergessen, den Clip zu promoten. Ja. Das ist ein Problem, ne? Habe ich festgestellt, auch auf den Meta-Plattformen Instagram und Facebook, also das, was ich mache, kann ich teilweise nicht bewerben, weil das dann unter politisch, und du kannst auch keinem sagen, es ist keine politische Propaganda, es ist Comedy, die KI interessiert es ja nicht. Du kannst ja eine E-Mail hinschreiben oder was, das ist schon, ist aufwendig, und dann hast du auch irgendwann keine Lust mehr, weil du 1000 andere Sachen noch auf der Liste hast, als sich jetzt damit zu beschäftigen, dass Facebook doch noch deinen Clip ausspielt. Und das sind so Sachen, die natürlich den Arbeitsalltag dann nochmal aufhalten. Das sind die 20% Minus.
Aber wenn wir schon bei Medien sind, die Presse schrieb über dein aktuelles Programm, die Pointen seien verschwenderisch verteilt und hätten ins Schwarze getroffen.
Wer hat das geschrieben?
Die Presse. Die Presse, irgendeine Zeitung.
Verschwenderisch. War das jetzt diese jüngste aus Duisburg, verteilt. Diese jüngste aus der Rheinischen Post? Die jüngste
Wir nehmen es im Moment erstmal so an, ja. Welche Zeitung auch immer.
Okay.
Wenn du sowas hörst, freut dich das oder macht das Druck, beim nächsten Mal wieder ähnlich abliefern zu müssen?
Verschwenderisch ist ja, klingt ja erstmal negativ.
Nee, gar
aber
nicht.
Auf jeden Fall, ja, doch, verschwenderisch.
Das ist ja wie ein Füllhorn an Comedy.
Ja, also ist auf jeden Fall genug Material da, ja. Im Gegensatz zu vielen jüngeren Kollegen, die ja Crowdworking machen, wie man das heutzutage nennt, und ihr Programm auffüllen wollen oder müssen, indem sie mit den Leuten quatschen im Publikum. Habe ich Material und kann mich ja dann da irgendwie auch genugtuend zurücklehnen, wenn ich das jetzt höre.
Machst du das eigentlich auch? Sprichst du mit deinem Publikum direkt? Bindest du das ein in eine Interaktion oder ist es schon die klassischere Frontalgeschichte?
Manchmal, wenn sich das anbietet, aber selten. Ich setze jetzt nicht darauf, dass ich damit eine Viertelstunde Programm füllen kann, sondern das ist dann auch der Improvisationsteil, der vielleicht noch on top kommt, der sich spontan ergibt. Aber nicht muss, weil ich halt dann genug in der Pipeline habe.
Kannst du dich an die letzte Improvisation erinnern?
Boah, ich weiß nicht, das war, das sind so Sachen, wenn du abends als Moderator, als Conferencier rauskommst und dann auch mal fragst, woher kommen die Leute denn, ne, sowas, wer ist heute Abend hier, wer kommt nicht aus Essen, also habe letztens im Stratmanns, glaube ich, gefragt, wer kommt von woanders her und dann meldet sich jemand und dann versucht man das irgendwie aufzugreifen, so Kleinigkeiten, ne, um so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen mit dem Publikum. Und auch weil ich es interessant finde, woher die Leute kommen, das mache ich dann schon mal. Aber das würde ich jetzt nicht die große Improvisation nennen. Ne?
Gibt es da manchmal oder Überraschungen, dass Leute plötzlich aus Aserbaidschan kommen?
Das jetzt eher weniger, dann eher Mönchengladbach.
Ist ja auch schon überraschend,
was,
ne?
Was aber teilweise deckungsgleich ist. Oh Gott, jetzt macht er hier noch AfD-Parolen.
Oh, das ist jetzt Klick.
Das ist
gut für die Klicks oder
ja,
schlecht
für die Klicks? Klicks? Ihr wolltet ja noch was haben fürs Netz, was dann Aufregung bringt.
Ach so, genau. Ich würde gerne noch mal auf diesen wissenschaftlichen Aspekt kommen, weil irgendwie finde ich.
Ich habe Angst, dass Björn Höcke im Internet netter rüberkommt als ich heute.
Ich glaube, die Sorge brauchen wir nicht zu haben. Der kommt nirgendwo nett über.
Doch, guck dir den Podcast an mit diesem ungeskripteten Ben.
Hast du es gesehen?
Ich hab's, die ersten 20 Minuten habe ich mir angeguckt, man muss den Feind ja kennen und fand erschreckend, wie sympathisch er erstmal rüberkommt. Muss man leider sagen, in den ersten 20 Minuten. Ich weiß auch nicht, ob ich 4 Stunden durchhalte. Denn auf die bis jetzt, also wie gesagt, ich habe es noch nicht komplett gesehen, ja. Aber die kritische Fragen wurden ja erstmal nicht gestellt. Wofür man diesen Ben auch
ja, gar nicht.
Gar nicht. Ja gut, muss er auch nicht, wenn er kein Journalist ist.
Deshalb hat er es ja auch mehrfach betont.
Ja, hat er mehrfach betont. Muss ja jeder selber wissen.
Naja, wie man sich halt so einlädt. Ja. Ich fand das jetzt ganz angenehm, dich hier einzuladen. Du hast ja Germanistik.
Dann lasse ich die Höcke-Parodie weg jetzt.
Da würde ich mal ausnahmsweise sagen, ja weißt du was, den schenken wir uns heute mal. Hättest du ihn tatsächlich im Programm?
Ich habe eine Sequenz im Programm, aber jetzt nicht den netten Höcke, sondern den, der auf der Großveranstaltung wettert. Ja, genau, so ein bisschen.
Ja, aber das reicht ja schon, wenn man das sehen muss in irgendwelchen verwackelten Ausschnitten, die versteckt mit dem Handy gemacht wurden. Ja. Kommen wir nochmal auf die Wissenschaft.
Okay.
Du hast ja Germanistik promoviert. Thema, wie entsteht Sprachkomik? Kann man Humor tatsächlich wirklich wissenschaftlich erklären, ohne den Witz in den Stecker zu ziehen?
Nein. Sobald du anfängst, einen Witz zu erklären, ob nun wissenschaftlich oder mit Alltagssprache, ist der Witz ja kaputt. Dann ist der ganze Zauber kaputt. Das ganze komische Moment ist kaputt.
Und trotzdem schafft die Erklärung doch ein Abbild des Systems.
Ja, richtig. Aber einfach dieser Moment ist dann kaputt. Also sowieso, wenn ein Witz nicht ankommt, hilft es ja auch nichts, den hinterher zu erklären. Das kannst du auf der Bühne ja sowieso vergessen. Mhm. Aber bei der Wissenschaft ist ja auch der Anspruch ein anderer. Auf der Bühne ist der Anspruch, die Leute sollen Witz verstehen und sich amüsieren, sich unterhalten fühlen, darüber lachen. Und wenn du als Wissenschaftler unterwegs bist, ist das nicht der Anspruch. Du hältst ja keinen Vortrag, damit die Leute sich schlapp lachen, sondern du machst den Vortrag, um Wissen zu verbreiten oder deine eigene Einsicht kundzutun, andere daran teilhaben zu lassen oder irgendwie weiterzukommen in der Forschung. Das ist ja ein ganz anderer Kommunikationszweck.
Hast du dich eigentlich bei der Arbeit auch mal amüsiert?
Klar, also ich habe die Arbeit war ja aufgeteilt. Ich habe einen theoretischen Teil und einen Teil, in dem ich dann analysiere. Und da habe ich ganz viele Programme von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen durchgeschaut. Und natürlich ist das auch amüsant, sich das anzugucken. Mhm. Beim ersten Mal, wenn du da aber 10-mal zurückspulst, um das zu transkribieren, ist es natürlich auch nicht mehr lustig. Dann ist das einfach nur noch funktional. Dann ist für dich der Witz ja auch durch. Ne?
Ja, nun, das ist
trotzdem macht es mehr Spaß, sich mit solchem Material zu beschäftigen, als mit anderen Dingen. Ne?
Ja, das glaube ich. Ja. Wo fängt man überhaupt an, wenn man sich mit Humor wissenschaftlich auseinandersetzt? Fängt man, keine Ahnung, bei den Gauklern im Mittelalter an oder fängt man bei Karl Valentin an oder Otto oder Loriot? Oder
nein, ich gehe ja da nicht jetzt chronologisch von irgendwelchen Künstlerinnen oder Künstlern aus. Ich bin ganz systematisch vorgegangen, habe dem Ganzen erstmal eine Kommunikations- oder ein Kommunikationsverständnis vorangestellt. Also erstmal die Basis, das ist ja auch damals verpflichtend gewesen in der COWI, wenn du dich erinnerst, du musst dein Kommunikationsverständnis darlegen, mhm, in der Hausarbeit oder in der Abschlussarbeit. Und so bin ich auch erstmal vorgegangen, wie sind die Grundlagen der zwischenmenschlichen Kommunikation. Und dann dem Ganzen nochmal den speziellen Aspekt abzugewinnen, wie funktioniert das, wenn man jetzt jemanden da zum Lachen bringen möchte oder wenn man Komik erzeugen möchte. Und erst nachdem dieser theoretische Block geklärt war, habe ich mich dann mit der Analyse von Komiktexten beschäftigt.
Du hast ja ganz viel Witzigkeit angesehen und musstest es dann entsprechend auseinandernehmen, transkribieren, bewerten, einordnen etc. Hat das dein Humorverständnis verändert? Bist du seitdem anders witzig?
Nee, würde ich nicht sagen. Nee.
Wie witzig bist du denn?
Also Humorverständnis, da müssen wir uns jetzt erstmal über den Begriff unterhalten. Was genau heißt Humorverständnis für dich? Für mich ist das immer die Frage, was man lustig findet. Mhm. Also auch da muss erstmal Humor müsste man erstmal klären, weil für viele Humor synonym ist mit Komik, gerade im englischsprachigen Bereich. Also die Amis sagen ja nicht Komik, sondern sagen Humor. Und die geisteswissenschaftliche europäische Tradition sieht da eher dann die Disposition, etwas lustig zu finden.
Das klingt aber jetzt schon sehr verkopft.
Das klingt schon verkopft, genau. Also die Frage ist, was findest du lustig? Ne? Also würdest du einen Witz über bestimmte Personengruppen durchgehen lassen? Ist das noch dein Humorverständnis? Unabhängig davon, ob das jetzt bei einer Allgemeinheit funktionieren würde oder so. Ne? Da sind wir ja sehr feinfühlig geworden. In Deutschland ja auch. Ja.
Das wirkt sich aber doch gewiss auch auf dein Programm aus, oder? Als du angefangen hast, Ende der 90er, und du hast ja gerade schon gesagt, dass du groß geworden bist mit 7 Tage, 7 Köpfe, Samstagnacht RTL Samstagnacht so rum. Das war ja schon ziemlich hau drauf Witz, wo auch noch ganz viele Randgruppen in den Fokus gerückt
richtig,
wurden.
Richtig, das war Ende der 90er anders, ne? Und das hat sich natürlich verändert, aber da hat jetzt die wissenschaftliche Arbeit nichts dran geändert, sondern auch einfach der Zeitgeist, das Älterwerden,
es gibt
der öffentliche Diskurs, der sich verändert hat.
Ja, absolut. Ja. Es gibt Comedians, Kabarettisten, wie auch immer man sie jetzt eingruppiert, die sagen, es ist seitdem schwieriger geworden und noch schlimmer sind natürlich Halbsätze oder Sätze wie, das darf man heute nicht mehr sagen oder was darf man denn heute noch sagen?
Ja.
Also ist es wirklich schwieriger geworden?
Ich weiß nicht, Harald Schmidt sagt ja immer, du musst nur wissen, wie du es formulierst. Und da ist was dran. Du kannst alles sagen, du musst nur wissen, wie du es formulierst. Und dem Satz kann ich viel abgewinnen, das stimmt.
Ich meine, der galt ja schon immer als besonders scharfzüngig. Und wenn man selbst bis heute Interviews von ihm liest oder sieht, der hat ehrlich gesagt nichts verloren an seiner
Schärfe. Nee, die Sendung vermisst man ja
Schärfe.
Auch. Ja,
tatsächlich.
Wäre heute vielleicht sogar noch angebrachter als vor ein paar Jahren.
Gibt's Pointen, die wissenschaftlich korrekt sind, aber auf der Bühne nicht funktionieren?
Boah. Welche Pointe sollte wissenschaftlich korrekt sein? Ich glaube, nee. Würde ich so nicht formulieren.
Wenn du das System Witz verstehst.
Du meinst, was theoretisch lustig sein müsste, ja, aber dann doch nicht funktioniert. Ja, aber das gibt's ja immer. Und das ist auch eine Frage der Zielgruppe. Wenn du dir was zurechtlegst und sagen wir mal, krasses Beispiel, du trittst auf dem CDU-Parteitag auf und machst dann Witze über Merz. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. In der Theorie müsste es funktionieren, weil du genau weißt, du hast eine Fallhöhe in dem Witz oder hast eine schöne Doppeldeutigkeit mit irgendwas drin, was normalerweise funktionieren würde, aber wird in der Situation nicht funktionieren, weil da halt nicht die Zielgruppe sitzt. So auf dem SPD-Parteitag Gejohle, bei der Gewerkschaft vielleicht Gejohle.
Gerade bei denen glaube ich gerade besonders viel Gejohle.
Ja, ich habe das jetzt festgestellt am Tag der Arbeit, da war ich in Gladbeck bei der Gewerkschaft und da ist es dann
als
besser,
Gast oder als Kabarettist?
Als Kabarettist und aber da ist es teilweise besser, wenn du mit deftigen politischen Parolen kommst, als mit Pointen. Das zieht dann immer noch mehr am Tag der Arbeit, habe ich so die Einschätzung gehabt.
Macht dir das dann Spaß? Also in so einem Umfeld dann, eigentlich weißt du ja, dass es funktioniert.
Genau, aber das ist ja natürlich dann sagen wir mal, schwierig, wenn Pointen, die sonst funktionieren, versanden, auch weil die Kommunikationssituation schwierig ist, ne? Also es ist ja immer ein Unterschied, ob du im Theater auftrittst unter ganz anderen Bedingungen, da kommen Leute hin, die haben bezahlt, die wollen das sehen, die freuen sich, das sind Kabarettfans und so weiter, oder ob du irgendwo vor Leuten auftrittst, die dich vorgesetzt bekommen und dann auch noch draußen mit Störgeräuschen, dann fährt der Krankenwagen vorbei, dann brüllt da noch einer dazwischen, der zu viel Bier getrunken hat und so. Das ist natürlich eine ganz andere Auftrittssituation, ne? Und das sind auch Gelingensbedingungen. Habe ich in der Arbeit auch versucht, dann einmal im Vorfeld.
Gelingensbedingungen.
Genau, Gelingensbedingungen. Wann kann das überhaupt funktionieren, was man da macht? Das darf man nie vergessen, wenn man Komik analysiert, ne? Wie sind die Kontextfaktoren?
Das klingt tatsächlich wissenschaftlich. Und allein, dass das Wort schon so viel Silben hat, ist so ein Indiz dafür, dass es zumindest kein Teil der Alltagssprache ist. Gelingens, wie hieß es?
Ja, aber das ist so ein bisschen auch abgekupfert aus der Sprechakttheorie, ne? Da ist ja auch bei Searle, da versucht er ja auch für jeden Sprechakt Gelingensbedingungen zu formulieren. Wann ist wirklich eine Bitte gelungen? Oder wann ist ein Befehl gelungen? Was, ne, ist dafür notwendig? Und das wird dann da sprachphilosophisch genau aufgedröselt bei Searle. Und daran ist das so ein bisschen angelehnt. Also was sind die Gelingensbedingungen für einen Akt der Komik?
Wir merken, du bist wirklich auch ein Wissenschaftler, ein Sprachwissenschaftler. Weil ich meine, das ist natürlich deine...
Das hoffe ich nach so vielen Semestern.
Ja. Wie viel hast du studiert?
Habe ich, glaube ich, in der Arbeit im Vorwort erwähnt. Ich weiß es gar nicht mehr. 20 Jahre oder was.
Tatsächlich so lang? Warst du eingeschrieben?
Nein, ich war noch von 2002 nach dem Zivildienst war ich dann eingeschrieben. Und den Magister habe ich 2009, glaube ich, gemacht.
Das ist doch völlig in Ordnung.
Das ist noch in Ordnung. Für den Magisterstudiengang war das
damals
in Ordnung. Und dann hat die Promotion angefangen, die sich natürlich auch nochmal über ein paar Jahre gezogen hat.
Du hast von 2000...
Ungefähr über 10, ja, tatsächlich, ja.
Von 2002 bis 2010. Dann hast du tatsächlich genau 10 Jahre nach mir studiert. Ich habe von 1992 bis 2000 studiert.
Ja.
Ja.
Mit dem Kollegen René Steinberg, wie wir gerne nochmal betonen können. Ne?
Mit dem Kollegen René Steinberg.
Schöne Grüße.
Was ja eine schöne Schnittstelle ist, denn ja. Das stimmt, René, aber ich glaube, René hat auch Germanistik studiert, ne?
Ja.
Ich habe ja Kovi studiert mit Germanistik und Kunstwissenschaften im Nebenfach. Aber ich kannte René damals schon durch die Menschen, die sich so in kleinen Gruppen dann wieder zusammenfinden. Und damals begann René gerade so seine Fühler Richtung 1Live auszustrecken. Und ich habe damals schon bei 1Live gearbeitet. Von daher hatten wir so ein bisschen Berührung in dem Moment. Und dann sind wir halt wieder auseinandergegangen, weil die Berufe sich dann doch nochmal differenziert haben. Aber ja, René sehe ich dann immer mal wieder, wenn es dann so Studietreffen gibt. Du wirst ihn öfter sehen.
Ja, wir haben ja auch jahrelang bei Nachgewürzt in Oberhausen zusammengespielt im Ensemble und jetzt ist er auch immer wieder zu Gast bei mir in den Shows.
René Steinbeck ist schon...
War zuletzt in Kirchhellen, glaube ich, dabei. Ja.
Okay, also der ist ja schon auch eine etwas prominentere Größe, weil er bei WDR 2 sehr stark ist. Auch bei WDR 5 zum Teil als Moderator für Unterhaltung am Mittag heißt es, glaube ich. Oder diese Programme, die halt Samstags...
Unterhaltung am Wochenende.
Unterhaltung am Wochenende. Ja. Und naja, der hat halt schon auch relativ große Shows, so viel wie der R2 halt. Ne? Das ist, glaube ich, so seine große Schnittstelle. Nachgewürzt. Du hast es gerade selbst angesprochen. Da wollte ich jetzt auch noch drauf. Also Comedy im Saal ist eins der Formate, die du schon seit vielen Jahren machst.
Mhm.
Nachgewürzt in Oberhausen ist ein anderes Format.
Ja, genau. Aber auch schon sehr lange auf der Bühne. Seit 2008 machen wir das.
Mit Matthias Reuter unter anderem. Matthias Reuter auch klavierspielender Kabarettist.
Schöne Grüße.
Auch da, schöne Grüße. Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Hervorragender Pianist. Auch sehr witzig. Also na gut, das ist halt euer Job, ne? Und ihr beiden seid auch wirklich so ein festes Team, ne?
Und Christian Hirdes. Also das aktuelle Ensemble. Wir sind mittlerweile nur noch zu dritt. Christian Hirdes, Matthias Reuter und ich und haben dann einen Gast, eine Gästin und eine Liveband auch da, aber eine andere Liveband als in Bottrop.
Und dann füllt ihr 2 Stunden?
Mindestens, ja. Der erste Teil ist meistens 1 Stunde oder 1 Stunde 15 manchmal und der zweite dann auch nochmal 45 bis 60 Minuten, je nachdem,
ja,
wie viel Material wir haben oder...
Ja. Wie viel Miteinander ist das und wie viel Einzel- oder wie viel Solo-Show ist das?
Das ist völlig unterschiedlich. Das ist von Show zu Show anders. Wir haben immer einen gemeinsamen Anfang, wo wir zu dritt auf die Bühne gehen, die Leute begrüßen und jeder eine Anekdote erzählt und ein bisschen was so kleinere Sachen hat, die jetzt nicht in ein größeres Solo passen oder münden. Ne? Und das machen wir am Anfang so ein bisschen zum Warmwerden und dann hat jeder seinen Solo-Block. In der Regel hat Matthias dann ein Lied oder einen Text, den er liest. Mhm. Und Christian macht auch meistens immer ein Lied und einen Text. Und ich mache halt den Politkram im Stand-up. Und dann gibt's oft auch gemeinsame Sachen, Lesetexte. Ich glaube, wir haben jetzt für die Mai-Show, ich weiß gar nicht, ob wir noch vor der Mai-Show, wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, die
wahrscheinlich ist das dann schon.
Die Ausgabe wird Anfang Juni veröffentlicht.
Gut, dann, wir hatten in der Mai-Show hatten wir einen Text zum Thema Maskottchen.
Mit Blick
werden auf wir wahrscheinlich gehabt haben, denn das der ist zumindest schon mal aufgeführt worden und wahrscheinlich kommt er jetzt am nächsten Samstag in die Show am 29. Genau, der WM-Maskottchen. Dann machen wir einen gemeinsamen Lesetext, ja, zum Beispiel. Oder haben wir diese Herbert Grönemeyer-Nummer dann auch mal was Längeres, was 15 oder 20 Minuten geht. Ne? Mhm. Und was wir dann im zweiten Teil gemeinsam machen zum Abschluss.
Das
auch kommt auch vor.
Einmal, ja, im Monat?
Das ist alle 2 Monate.
Ja. Das ist ja auch alles nachzulesen auf deiner Internetseite.
Ja.
Benjamin-Eisenberg.de.
Ganz klassisch, ohne Gedöns.
Ja, aber gut merkbar. Du hast gerade schon gesagt, dass die beiden Kollegen bei Nachgewürzt auch mit Musik dabei sind. Natürlich, Matthias Reuter ist ja, also das ist ja nun mal ein fester Bestandteil, das Klavier. Beim Kollegen weiß ich es gar nicht so genau. Bei dir weiß ich aber, dass du eben auch Musik machst. Und zwar auch schon sehr lange. Bei Masters and Commander.
Mhm.
Du bist der Commander.
Nein, ich bin einer der Masters.
Ah, du bist einer der Masters. Das ist eine Band, eigene Stücke. Kommt so aus dem Punk, so ein bisschen.
Deutschrock, Punkrock, genau.
Genau.
Der Name, wenn du es genau wissen willst, rührt daher, dass unser Schlagzeuger immer schon der Commander war. Das war immer schon der Spitzname. Das kommt aus dem Film Der Superstau. Jedenfalls ist dieser Film der Grund dafür, dass der Commander ist.
Okay.
Und dann hat irgendwann mein Freund, als wir angefangen haben, Musik zu machen, vorgeschlagen, nennt euch doch Masters and Commander mit Plural S, der Film.
Ja, ja.
Kam damals raus und dann so kam das und so ist das jetzt geblieben.
Und seitdem gibt es auch diese Band, das heißt, ja, mit, ich glaube, sehr unregelmäßigen Auftritten, aber immer mal wieder, es gibt Jahrestage, es gibt Jubiläen, ihr nehmt auch auf, es gibt Videos von euch, die ich wirklich erstaunlich gut finde. Das ist so ein bisschen so Spaßpunk, ne? Es geht so ein bisschen knüppelig nach vorne, aber es sind halt eigene Sachen, das heißt, ihr covert nicht, ihr produziert nicht selbst.
Also wir haben als Coverband angefangen und covern auch ab und zu mal im Live-Set nochmal den einen oder anderen Song. Aber wir schreiben selber und wollen natürlich die eigenen Sachen aufführen, ja.
Wie viel Musik ist in deinem Kabarettprogramm tatsächlich vertreten? Also wenn du sagst, du simulierst mal eben so ein bisschen Lindenberg oder ein bisschen Grönemeyer, das ist ja das eine. Aber
eher null, aber im Soloprogramm eigentlich so gut wie gar nichts.
Warum nicht?
Weil ich da kein Instrument spiele, weil das hatte nie gepasst. Also wenn ich Musik schreibe, dann sind es halt so Sachen, die passen halt auf eine Punkplatte oder auf eine Deutschrockplatte, aber das hat irgendwie nie funktioniert, das mit Gitarre und politischem Kabarett hinzukriegen. Nils Heinrich hat das zum Beispiel super gemacht. Der schafft das, der kriegt das hin, auch mit Musikparodien und dann trotzdem auch politische oder gesellschaftskritische Sachen auf die Bühne zu bringen, aber das habe ich da irgendwie nie hingekriegt. Deshalb habe ich das immer getrennt. Und bei so gemischten Shows, wenn dann eine Liveband da ist oder wenn Matthias spielt oder Christian spielt, dann macht man auch schon mal eine musikalische Nummer, wie Grönemeyer-Parodie oder sowas, was wir vorhin angesprochen haben. Aber im Soloprogramm ist das eigentlich ein reines Wortprogramm oder man parodiert die Prominenten mal kurz an, aber das ist dann keine richtige Musiknummer, die da gespielt wird.
Okay.
Ich bin auch zu faul, dann nur für ein Lied oder für zwei Lieder eine GEMA-Liste auszufüllen.
Ach Gott.
Das lohnt sich gar nicht.
Das ist ja ein profaner Grund.
Und die Veranstalter freut es auch, dass es keine GEMA gibt.
Ja, es macht es einfacher, weil das ein ziemlich kompliziertes Doing ist mit der GEMA. Das, was du machst, wird ja im engen Sinne als Kleinkunst bezeichnet. Und es gibt in der Kleinkunst Preise.
Ja.
Und wenn man auf deine Seite geht, dann stellt man fest, das ist eine ziemliche Sammlung von Preisen, die du mittlerweile bekommen hast. Dazu zählt dann zum Beispiel die Krefelder Krähe, der Melsunger Kabarettwettbewerb, wo du den ersten Preis gemacht hast. Es gibt die Lüdenscheider Lüsterklemme, die tatsächlich relativ bekannt ist sogar. Die Rottweiler Kabaretttage, wo du dran teilgenommen hast. Also es gibt eine Menge Preise. Cremenholler Comedy Kleinkunstpreis. Also es summiert sich, aber es sind auch skurrile Dinger dabei, oder?
Ja, das stimmt. Da
sind das so die Dinger, die man sich auf den Kamin stellt, wenn man einen hat?
Ach, dafür wäre der Kamin ja viel zu klein.
Ach ja, natürlich.
Bei den ganzen Preisen, die du aufgelistet hast.
Nicht zu vergessen den Radener Spargel.
Nein, es gibt natürlich so ein paar.
Radener Spargel, ich will es nochmal sagen.
Es gibt ja dann auch Skulpturen, die man da bekommt, die haben keinen, kannst du dir eigentlich gar nicht aufstellen. So ein paar Sachen gibt es im Büro, habe ich die Lüdenscheider Lüsterklemme, das ist so eine Urkunde, die eingerahmt ist auch. Die kann man sich ganz gut ins Büro hängen. Das ist auch nett. Das war auch wirklich einer der schönsten Wettbewerbe, die man gemacht hat, weil der sehr fair war. Man spielt ein Abendprogramm und an anderen Tagen spielen dann die anderen Kollegen ihre ganzen Programme oder Kolleginnen und das Publikum entscheidet. Und das fand ich, war halt ein Wettbewerb, der fair ist, weil diejenigen bewerten, für die man jeden Abend auftritt, nämlich ein Publikum. Mhm. Und das war irgendwie, den Preis zu bekommen, war was Besonderes dann auch.
Also wer es nicht weiß, die Lüdenscheider Lüsterklemme, das klingt so ein bisschen sehr nach...
Es klingt ein bisschen pervers auch, aber...
Ja, auch. Und es klingt echt so ein bisschen nach Stammtisch und nach irgendwie Dorfpokal. Aber es ist tatsächlich landesweit, wenn nicht sogar bundesweit, wirklich einer der etablierten Preise.
Es ist ein renommierter Preis, genau. Und das ist auch schön gewesen, da aufzutreten. Aber diese Wettbewerbe macht man ja nicht, um jetzt unbedingt 1000 Preise zu gewinnen, sondern um einfach woanders hinzukommen, um neue Leute kennenzulernen, um sich dem Theater vorzustellen, der Spielstätte vorzustellen, dem Publikum vorzustellen. Das ist ja wichtiger. Es interessiert ja hinterher auch keinen, ob du diesen Preis hast, oder einen von diesen Preisen. Mhm. In der Regel nicht. Es gibt so ein paar Preise, die haben natürlich wirklich Renommee. Der Deutsche Kleinkunstpreis, der Deutsche Kabarettpreis, der Prix Pantheon, das sind so Preise, die haben dann wirklich einen Riesennamen und die bringen auch was in der Vita. Aber letzten Endes ist es genauso wie mit der wissenschaftlichen Arbeit. Das interessiert dann keinen mehr, ob du irgendwo einen Preis gewonnen hast, sondern jetzt auf dem Platz ist, was zählt. Mhm. Das ist dann immer wichtig. Was ist jetzt nicht? Hast du vor 10 Jahren irgendwo da einen Wettbewerb gewonnen? Das ist, glaube ich, dann egal.
Also wenn ich die Preise zähle, dann sind das einige. Also es ist wirklich eine Liste. Man kann es sich ja auf der Internetseite ansehen. Wichtig ist mir auch, dass du in Bottrop selbst einen Preis vergibst, nämlich den Bottroper Frechdachs. Das heißt, auch ein Kleinkunstpreis. Warum ist dir das wichtig?
Den vergebe nicht ich, sondern den vergibt Konjunktur, der Kleinkunst- oder der Kunst- und Kulturförderverein. zusammen mit der Vereinten Volksbank. Und die sind damals an mich herangetreten, haben gesagt, wir wollen hier auch mal so einen Wettbewerb machen und kannst du den nicht organisieren und moderieren? Du machst ja die Shows auch hier in Bottrop. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass wir da lieber eine Preisverleihung draus machen und keinen Wettbewerb, weil genau das halt immer so ein bisschen unschön ist, wenn man dann im Backstage mit Kollegen zusammen ist, dann hat man so eine Konkurrenzsituation, das mag eigentlich keiner. Und so haben alle Spaß dran. Ja? Man kommt zusammen, man macht einen gemeinsamen Abend. Es ist ja im Prinzip eine Mixshow, bei der hinterher an alle noch ein Preis verliehen wird. Und so macht das Ganze auch mehr Spaß. Und den bekommen alle Kolleginnen und Kollegen dann mal, die es irgendwann verdient haben, die mal in Bottrop waren, sich nicht zu schade waren, mal nach Bottrop zu kommen. Und das stimmen wir so ein bisschen gemeinsam ab. Die von Konjunktur haben öfter mal Wünsche und ich weiß ja auch, wer alles schon da war. Und dann machen wir das einmal im Jahr. Und das ist halt auch, wir machen das mit dem Augenzwinkern. Wir sagen, das ist der Nachwuchspreis fürs Lebenswerk. Und bei anderen Preisen wird ja letzten Endes auch geklüngelt. Ne? Da wird, das ist ja, machen wir ganz transparent. Das ist korrupt, aber transparent. Und damit sind wir vielen Politikern weit voraus.
Du spielst Comedy im Saal, du spielst Nachgewürzt. Du hast noch ganz viele andere Shows und unter anderem auch ein Programm im Stratmanns in Essen. Stratmann ist ja hinlänglich bekannt, ein ehemaliger Bottropper Arzt, wirklich sehr bekannt auch in der, wie würde man das einsortieren? Das war auch Comedy eigentlich, oder?
Ich glaube, er firmierte unter medizinischem Kabarett. Ne?
Genau, er war wirklich das ein Arzt. Jupp Stratmann.
Ja, du kannst es natürlich auch Medizin-Comedy nennen. Das ist.
Ich habe ihn tatsächlich noch kennengelernt und anmoderiert bei der, was war's? Die 100-Jahr-Feier der Stadtrechte Bottrop. Mhm. Das war, wann waren das? 2000. Boah, ich komme voll mit durcheinander mit den Jahren. 19, glaube ich. Kurz vor Corona war das noch, eine große Veranstaltung. Er hat das Stratmann in Essen ja mitbegründet, zusammen mit seinem Bruder, glaube ich, ne? Am Kennedyplatz. Da trittst du auch auf. Was genau ist das? Und im Stratmann in Essen. Und ich glaube, das ist was, wo man noch ein bisschen was zu erzählen kann.
Das ist auch ein Mixformat, das gab es vorher noch nicht im Stratmanns, die hatten keine Mixshow. Viele andere Theater haben ja dann ihr Mixformat, zum Beispiel das Café Hahn in Koblenz, da macht Roberto Capitoni den Comedy Club und lädt dann Kolleginnen und Kollegen ein, die dann vielleicht auch später ihr Soloprogramm da spielen und schon mal einen Ausschnitt präsentieren. Und das gab es vorher im Stratmanns nicht und das machen wir. Also ich mache natürlich dann auch meine aktuellen Inhalte, die ich für die anderen Shows auch schon schreibe. Die bringe ich natürlich auf die Bühne und habe dann Gäste. Und in der Regel auch Gäste, die dann hinterher mit ihrem Abendprogramm ins Stratmanns kommen. Mhm. Jetzt war Matthias Reuter war jetzt zuletzt da bei der letzten Ausgabe am Muttertag, eine Show mit Schwiegermutterlieblingen, Matthias Reuter, Thomas Philipsen und Alex Marone war da, der als Musiker dort einen Auftritt hatte. Sonst sind ja eigentlich nur Comedians da, aber bei Alex haben wir mal eine Ausnahme gemacht, da kann man auch mal Musiker mit reinnehmen.
Alex kenne ich ganz gut aus Oberhausen. Ist halt so ein
schöne Grüße.
Ja, schöne Grüße. ist halt so eine One-Man-Show mit einer ganz beeindruckenden tiefen Stimme.
Genau.
Ja. Brummel, Brummel und der hat halt 5000 Lieder auswendig irgendwie drauf und spult die mal eben so runter. Also es ist so echt ungefähr, so eine wandelnde Musicbox.
Hat wirklich ein breites Repertoire, genau.
Hat er sehr.
Ja, genau.
Bei all diesen Formaten, Comedy im Saal, nachgewürzt, aber auch bei den Auftritten im Stratmanns, bist du auch in hast du eine Moderationsaufgabe?
Conferencier.
Hast du gerade schon mal gesagt.
Klassischerweise, genau, das ist der alte Ausdruck. Jetzt würde man sagen, Host, sagt man heutzutage.
Ja,
Host. Weil alles Englisch und cool und modern sein muss.
Welcher Ausdruck ist denn der Liebste?
Ach, das ist doch egal. Das ist letzten Endes, also ich finde natürlich, Conferencier klingt natürlich etwas kultureller. Ich finde
auch, es klingt nicht nur nach Kleinkunst, klingt auch nach echter Kultur.
Ja, Moderator ist so ein bisschen, sagen wir mal, neutraler dann, wenn man sagt, man ist der Moderator. Und dann ist man nicht zu cool, weil man der Host ist und man ist nicht zu altbacken, weil man der Conferencier ist.
Okay, der eine hat also quasi die Baseballkappe falsch rum an, der andere trägt einen weißen Seitenschal.
Ja.
Und der Moderator trägt das, was wir gerade anhaben. Über Comedy im Saal hieß es mal, allein die Moderation lohnt den Besuch.
Mhm.
Was muss eine gute Moderation leisten können?
Das ist ja dann Kompliment. Ich weiß nicht, wo du das her hast, aber ja,
das ist im Rahmen der sehr tiefen Recherche
danke,
und so weiter.
Ja, gut, das ist natürlich sehr nett. Ja, also als Moderator bin ich der Erste, der auf die Bühne geht und muss natürlich das Publikum erstmal so ein bisschen vorbereiten auf den Abend, warm werden mit den Leuten. Das ist so die Hauptfunktion erstmal als Moderator und dann auch den Gästen natürlich einen Teppich bieten, ne, damit die nicht ins kalte Wasser gestoßen werden, sondern schon einen guten Startpunkt haben. Das ist so die Aufgabe des Moderators. Und
ist das schwer?
Zu gucken, dass alle gut eingebettet sind. Eigentlich nicht, denn man kann sich auf die Kolleginnen und Kollegen verlassen, die man da hat. Die machen ihr Ding, die wissen, wie sie funktionieren. Und man muss da nur manchmal halt ein paar Sachen einfach auf dem Zettel haben, die man dann nicht vergisst, nochmal Termine durchzugeben hinterher und so weiter. Ne? Das ist mal so ärgerlich, wenn einem das dann durchgeht. Und vor allem, wenn Kollegen oder Kolleginnen vorher drum gebeten haben, sag bitte den Termin nochmal an, dann bin ich da und da. Das ist so das Wichtigste bei der Moderation eigentlich.
Du bist ja Jahrgang 82. Also eigentlich bist du nicht so der klassische ist gut, du bist nicht unbedingt Digital Native im Sinne von, du stehst morgens mit TikTok auf. Du bist aber jetzt auch nicht so Dieter Hildebrand, Schwarz-Weiß oder sagen wir mal buntes Bunt-Fernsehen, sondern so ein Ding dazwischen. Ist das förderlich für deinen Job heute oder ist es eher nachteilig, dass du weder das eine noch das andere bist?
Schwer zu sagen. Manchmal denke ich, ist es einfacher, wenn du damals in dem Job warst, denn dann hast du vielleicht mal einen Fernsehauftritt irgendwo gehabt. Und da es ja kein Internet gab und keine anderen Unterhaltungsmedien, warst du dann relativ bekannt und hast schnell, weiß nicht, Platten verkauft, jetzt als Mike Krüger oder so, ne? Wenn der irgendwo einen Auftritt hatte, dann hat er direkt Platten verkauft, ja.
Otto hat Millionen verkauft.
Otto natürlich, ja klar, die haben es dann insofern einfacher gehabt, wenn sie einmal eine Plattform hatten und dann reichte auch schon mal ein Auftritt im Fernsehen, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Und das ist ja heute völlig anders. Wenn du in einer Fernsehsendung bist, dann versendet sich das ja auch ganz schnell. Der Effekt hält sich dann in Grenzen. Und so ist es ja auch im Internet. Die Konkurrenz ist groß. Jeder hat seinen eigenen Kanal und jeder ist sein eigener Broadcaster. Und das ist eigentlich schwieriger geworden, da noch durchzukommen, ja. Habe ich den Eindruck. Ja. Man hat andere Möglichkeiten, ja, aber es ist auch, das macht es nicht einfacher. Von daher kann ich das schwer beantworten.
Na, dann lassen wir es so ein bisschen in der Luft hängen, weil es vielleicht auch gar nicht klar zu beantworten ist. Du hast vorhin gesagt, bei der Frage Comedy oder Kabarett, du bist beim Kabarett geblieben, beim Wording. Ja. Wenn jetzt junge Leute sagen, oh, Kabarett ist was für meine Eltern oder meine Großeltern, was sagst du denen? Und wie alt ist eigentlich dein Publikum?
Naja, das Publikum ist schon eher über 50, ne? 50 aufwärts. Aber warum sollte es nur was für Ältere sein? Jeder, der sich dann für das Thema interessiert, ist herzlich eingeladen. Und wenn du da Leute hast, die sind 25 und die wissen, was Trump sich erlaubt hat die letzten Monate, die kommen ja auch mit im Programm. Warum sollte das nichts für die sein? Die werden sich dann auch amüsieren. Vielleicht hindert sie der Ausdruck Kabarett, erstmal ins Programm zu kommen. Das mag ja sein.
Ja, das ist so ein altes Wort wie Confrontier halt, ne?
Genau, ja, es ist, ja. Aber dann sitzen da auch keine Leute, die enttäuscht sind. Das denke ich mir dann immer. Also, wenn ich jetzt draufschreiben würde, die super bunte Comedy, und dann geht es halt um Merz, Trump und so weiter, und dann sind Leute enttäuscht, weil das dann doch nicht deren Erwartung ist.
Mhm. Trump ist ein gutes Stichwort. Du hast schon ein paar Mal von Merz auch gesprochen. Wie dankbar ist eigentlich die aktuelle politische Situation fürs Kabarett überhaupt? Also gerade bei Trump hört man ja eigentlich, den kannst du nicht mehr steigern, weil der einen ja ständig vor die Latschen kotzt.
Ja, und trotzdem Sachen thematisieren ihn alle. Ja, das ist ja so eine Floskel geworden. Ja, der liefert regelmäßig und da kann man dankbar sein. Da muss man auch das Programm immer aktualisieren. Ne? Mehr denn je.
Aber mit einer hohen Frequenz, oder?
Mit einer hohen Frequenz, ja.
Ist das ermüdend oder ist das bereichernd?
Also in gewisser sagen wir mal so, ein paar Stellen im Programm bleiben natürlich, denn Trump bleibt ja ein Idiot. Und alle Aussagen, die darauf zielen, bleiben auch im Programm, wenn du so willst. Das musst du nicht aktualisieren, aber du musst nur die Idiotie auf die aktuellsten Ereignisse beziehen. Sagen wir mal so.
Ist das eigentlich dann einfach? Also ich glaube, dass der Mann, machen wir es so kurz, wie du es gerade formuliert hast, ein Idiot ist. Ich glaube, da können sich 95% der bundesdeutschen Bürger drauf verständigen, wo es ansonsten große Probleme in der Übereinstimmung geben könnte. Ist das sehr einfach, ihn quasi dann als Steilvorlage zu nutzen?
Ja, das würden wahrscheinlich auch viele kritisieren, dass es zu einfach ist. Ist ja ein zu einfaches Opfer. Oder das ist ja nichts Neues mehr, den Leuten zu sagen, dass Trump blöd ist. Das wissen ja mittlerweile alle. Ja. Aber
wie lange sitzt man denn dann da? Nicht Mann, du. Der sagt wieder irgendwas. Heute Morgen war diese EU-Entscheidung, dass wir freundlicherweise furchtbar viel Zölle zahlen für das, was wir nach drüben schiffen und was von da kommt, das darf jetzt kostenlos hier rein. Da werden jetzt keine Zölle gezahlt.
Ja, und morgen sieht es wieder anders aus. Je nachdem, wie seine Laune gerade so sich als Fähnlein im Winde dreht. Da ist ja kein Verlass mehr drauf. Jeden Tag heißt es wieder, jetzt wird der Iran komplett dem Erdboden gleichgemacht. Wir verzichten drauf, jetzt wird nochmal verhandelt. Aber beim nächsten Mal machen wir euch wirklich platt. Wer glaubt's denn noch? Also so kannst du ja keine seriöse Politik machen. Also die USA hatten ja immer ihre Militärmacht als Abschreckung und das hat er ja irgendwie zunichte gemacht. Das nimmt man ja nicht mehr ernst. Ich meine, die haben natürlich noch ihre militärischen Kapazitäten und trotzdem sieht man, so einfach können sie ein Land nicht übernehmen, wie das bei Venezuela der Fall war. Und wer glaubt ihm denn jetzt noch, dass er irgendwas als Drohkulisse, also wer glaubt ihm die Drohkulisse noch? Ne?
Aber ich glaube, gerade diese schreckliche Unberechenbarkeit, und ich denke, das ist die richtige Wortkombination, die macht es natürlich immer noch tatsächlich abschreckend. Weil es so unberechenbar ist. Wer weiß, was er tut.
Ja.
Jetzt ist das kein Polit-Podcast, von daher gehen wir mal weiter auf ein anderes Thema, das so herrlich ursprünglich ist. Du hast mal gesagt, in Bottrop wird man entweder im Marienhospital oder auf dem Feld geboren.
Ach so, ja.
Ja, das hast du gesagt. Das fand ich tatsächlich auch sehr amüsant. Denn wer es nicht weiß, der nördliche Teil Bottrops ist Kirchhellen und das ist viel Acker. Wie viel Bottrop steckt eigentlich in deinem Humor?
Höchstens, dass dass oft halt auch mal, sagen wir mal, Dinge sehr direkt formuliert werden oder unverblümt, was dem Ruhrpott halt auch eigen ist. So sind die Leute im Pott ja, die sind klar direkt nach vorne raus. Vielleicht eher das. Ich bin jetzt nicht derjenige, der mit dem Ruhrpott-Thema Programm macht, wie jetzt Herbert Knebel, der eine Ruhrpott-Figur erfunden hat und das mit dem Affentheater auch durchzieht. Das ist ja nicht unbedingt meins. Ich thematisiere natürlich schon mal Eigenheiten, aber ich habe ja keine Ruhrpott-Figur. Ich trete ja nicht auf als so und so.
Du sprichst ja auch nicht mit dem Ruhrpott-Idiom.
Genau, in der Regel nicht. So ein Dat und Wat geht einem natürlich immer mal durch.
Wir kommen halt aus dem Pott, von daher darfst du auch mal Dat und Wat sagen.
Tja, so wie andere sagen Moin, ne?
Ja. Oder Moin Moin, aber das ist
ja... Du hast ja schon Geschwätz, ich immer weiß. Sabbel, ne? Mhm. Auch schon geflügeltes Wort, nicht wahr?
Was denn?
Ja, moin moin, ist geschwätzig, ne?
Ja. Also Bottrop taucht eigentlich nur am Rande auf. Es ist eben keine Leitfigur wie so ein Tegmeier oder so.
Nein, aber ich verschweige es ja auch nicht. Das ist das Erste, was ich den Leuten sage, wenn ich irgendwo auftrete, wo ich auch fremd bin. Ich komme aus Bottrop. Und das ist dann meist schon die erste Pointe im Programm. Da lachen die Leute schon.
Komisch eigentlich, ne?
Ja, aber das, so ist unser Ruf halt. Bottrop, Kastrop sind doch die ersten beiden Städte, die genannt werden, wenn man irgendwie irgendwas Geringschätziges, irgendein kleines Kaff nennen möchte, was wir gar nicht sind. Wir sind ja eine Großstadt, wie du weißt, mit ungefähr etwas weniger als 120.000 Einwohnern. Aber Bottrop und Kastrop, das sind immer die beiden Orte, die herhalten müssen, wenn du dich über irgendeinen Ort lustig machen möchtest. Über Bottrop oder Kastrop.
Ja, Bottrop, Kastrop, Waltrop.
Ja.
Was ja die wenigsten gar nicht wissen, ist, dass der Ursprung des Wortes ja Bortorpe ist. Mhm. Und Torpe ist ja Dorf.
Ja.
Das ist, glaube ich, Mittelhochdeutsch oder sogar Althochdeutsch für Dorf. Von daher sind es einfach nur die Dörfer, die so heißen. Die Städte, die damit enden, waren halt mal Dörfer. Was sehr naheliegend ist denn so, war das Ruhrgebiet, bevor es ein Ruhrgebiet wurde. Wir kommen tatsächlich so langsam zum Ende. Und ich würde, bevor ich die Schlussfrage stelle, doch noch mal einmal auf deine Bühnenpräsenz eingehen und einen besonderen Moment abfragen. Wie bleibt man dran, wenn niemand klatscht?
Was heißt, wenn niemand klatscht?
Du hast, also wenn es keine positive Resonanz gibt, du machst einen Witz, passiert nichts. Du erzählst was, keine Reaktion, die du aber eigentlich eingeplant hast, um vielleicht auch weiterzumachen.
Ja,
also es gibt genau, ja manchmal solche Löcher.
Genau, kannst du ja nicht genau einplanen. Also wenn nicht gelacht wird, ist natürlich schlimmer, als wenn nicht geklatscht wird. Denn Klatschen ist ja sozusagen nochmal ein Bonus. Wenn es den Leuten irgendwie besonders gut gefällt, dann wird geklatscht. Wichtiger ist, dass die Lacher kommen. Ne? Wenn die da sind, funktioniert es. Jedes Publikum nimmt es ja auch anders auf oder ist dann steifer oder gelöster. Aber schlimmer ist, wenn Lacher ausbleiben. Wenn du einen Abend hast, komplett ohne Lacher, was in der Regel nicht vorkommt, aber was auch sein kann und was dann aber auch nicht heißt, im Umkehrschluss, dass es den Leuten nicht gefällt. Das hast du ja auch öfter, dass ein Publikum eher zurückhaltend ist, steif ist und hinterher heißt es dann, das war aber ein netter Abend. So, wir haben uns super amüsiert. Und die meinen das dann auch ernst, wenn sie es sagen. Sonst würden sie einfach kommentarlos gehen. Das kennen ja alle Kollegen. Alle Kolleginnen und Kollegen erzählen so eine Geschichte, dass einer im Publikum saß, der saß in der ersten Reihe die ganze Zeit so. Und das war dann der am Ende gekommen ist und gesagt hat, das hat mir super gut gefallen. Also du kannst den Leuten ihr Wohlbefinden oder das Unterhaltensein nicht immer ansehen. Die geben das nicht immer nach außen. Aber natürlich, am besten ist es, du hast den Indikator. Jetzt sind wir schon wieder beim wissenschaftlichen Teil. Denn die Reaktionen sind natürlich immer der Indikator dafür, dass den Leuten was gefällt. Das ist echt. Das ist also Lachen im Publikum, in der Gruppe ist ja nicht gestellt. Wie jetzt in einem Face-to-Face-Gespräch, wo jemand amüsiert sein oder Lachen vortäuschen könnte. In der Masse funktioniert das nicht. Wenn die Leute lachen, dann ist das authentisch. Dann ist das echt. Da spielt ja keiner was vor. Das funktioniert dann nicht. Also da kannst du davon ausgehen, wenn da Lacher kommen, dann ist das ein Indikator dafür, dass es klappt.
Du bist verheiratet. Kann deine Frau über dich lachen?
Ja.
Kannst du auch über deine Frau lachen?
Ja.
Bist du ein lustiger Typ?
Boah. Mal so, mal so. Ne? Im Privaten hast du natürlich auch Tage, wo du mal nicht so gut drauf bist. Mhm. Ist doch klar. Ne? Auf der Bühne musst du funktionieren. Aber zu Hause gibt es auch mal Tage, da bist du mal grummeliger drauf oder auch mal alberner. Also das ist wie bei jedem stimmungsabhängig.
Wie schön, Gott sei Dank. In 30 Jahren gibt es eine Ausstellung über dich. In dieser Ausstellung gibt es 3 Gegenstände, die dich beschreiben. Was wird dort zu sehen sein?
Glaube ich, sollte man selber nicht mutmaßen.
Dann werden wir ausstellungslos mit dieser Folge enden. Auch wenn ich in 30 Jahren mit einer Träne im Knopfloch vor der leeren Vitrine stehe, fand ich das schön, mit dir heute darüber zu sprechen. Schön, dass du da warst. Dank dir.
Danke für die Einladung. Grüße an alle.
Grüße.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.